sie bekommt 2045 den Nobelpreis. Das hat sie gesagt und wir haben sie dann direkt eingeladen. Die Rede ist von Raffaela Edelbauer, eine absolut beeindruckende Schriftstellerin, die uns über ihren Blick auf die literarische Welt erzählt hat.
Raffaela hat davon gesprochen, was sie an einem Manuskript reizt, warum sie immer dazulernen will und warum sie sich dieses Riesenziel gesteckt hat, Literatur-Nobelpreis. Und ich kann nur sagen, ich bin absolut fasziniert.
Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
Hier ist Folge 313 von Die Zwei von der Talkstelle, dem Podcast übers Schreiben und Veröffentlichen im Verlag und im Self-Publishing. Mir gegenüber wie immer die wunderbare Vera Nentwich. Ich bin Tamara Leonhardt. Und ja, ich würde mal sagen, bei uns ist der Sommer jetzt sehr stark ausgebrochen. Ich fließe schon davon. Wie geht's dir, Vera?
Also der Sommer ist definitiv da, aber ich fließe nicht. Also ich bin hier, meine Wohnung ist ja so mittendrin. Also ja. Da komme ich immer relativ gut weg und ich habe heute Morgen mal, als es noch kühler war, mal durchgelüftet. Also von daher, es ist schon wärmer, aber wenn ich rausgucke und die Sonne scheint und die Vögel zwitschern, das macht einfach gute Laune.
Ja, rausgucken kann ich nicht mehr, weil es bei mir hier oben so schnell so warm wird, dass ich bereits vor 3 Tagen die Holzläden zugemacht habe und habe gesagt, Tageslicht, wir sehen uns in ein paar Wochen wieder.
Oh Gott.
Nachts mache ich dann die Fenster auf und stelle mir einen Wecker auf 6 Uhr, um sie dann schnell wieder zuzumachen, bevor wieder die Morgenhitze reinknallt.
Oh mein Gott.
Aber nächste Woche soll es ja schon wieder abkühlen.
Ach ja, okay.
Ja, also ich habe gesehen, wenn ich bei dir zu Gast bin, erst hieß es, es soll regnen, aber jetzt haben sie den Regen ein bisschen nach hinten verschoben, aber auf jeden Fall ist es dann angenehmer.
Ja gut, okay. Ne, das wäre ja blöd, wenn jetzt hier der Regen kommt, wenn du kommst.
Ne?
Genau. Nö, aber ansonsten hast du denn auch Sonne im Herzen und im Geist?
Ja, ich würde sagen, ich habe jetzt gerade wieder eine Zusage für eine Lesung bekommen, wieder schon für nächstes Jahr. Das finde ich ganz spannend, dass sich schon das neue Jahr nach und nach füllt. Ja, alles immer noch ohne finalisierte Terminabstimmung, deswegen kann ich noch nichts bekannt geben, aber ich bin auch ansonsten mit allem fleißig dabei und tu meine Dinge und freue mich an der Kunst.
Okay, wow.
Wie sieht es bei dir aus?
Ja, das mit den Auftritten, das ist noch so ein, aber das muss ich ein andermal, ne? Also ich habe jetzt gestern das Wörtchen Ende unter mein Manuskript geschrieben.
Sehr schön.
Heute Morgen den ganzen Vormittag gebastelt und die neuen Landingpages für die neuen Bücher gemacht und musste auf meiner Webseite ein paar Sachen umstellen, weil mittlerweile die Anzahl der Bücher die bisherigen Strukturen etwas sprengt. Da musste ich was umbauen und habe ich alles brav gemacht. Ja, und das Manuskript ist jetzt bei den ersten Testlesenden. Während jetzt Frau Appeldorn, die tote Diva, ist bereits im Druck. Also Ende der Woche erwarte ich die Exemplare schon. Und die ersten E-Books sind auch schon zu Rezensenten und Bloggenden raus. Ja, es läuft. Ich habe schon den Plan für jetzt für Band 2 der neuen Krimi-Reihe. Und da werde ich jetzt zügig loslegen. Und ich genieße gerade so diese Action und immer ist irgendwas los. Und dann kann ich das machen und dies machen. Und
ja.
Es ist herrlich. Ich liebe es.
Also ich hatte heute früh Action der anderen Art, die ich nicht so geliebt habe, aber die mir direkt die wildesten Gedanken für irgendeine, für eine Dystopie in den Kopf geplatzt haben. Und zwar ging mein Handy, also ich habe das auf lautlos, auf Vibration, aber da, mit sehr großer Dringlichkeit hat das, als es noch dunkel war, wie meine Aufmerksamkeit gewollt. Und da schrecke ich natürlich immer direkt, irgendwo ist was Schlimmes passiert, Krankenhaus, was weiß ich. Habt aber dann direkt schon realisiert, nee, das ist kein Anruf und konnte schon im Halbschlaf zuordnen, das ist dieses Alarmsignal, wenn irgendwo was ist.
Ja, ist ja so ein helles Fiepen da, ja, ja, genau.
Ja, nee, gefiept hat's nicht, aber es hat halt so Vibration, so Und während ich noch taste, wo das Handy ist, denke ich so, um die Uhrzeit ist das kein Test. Da ist wirklich was.
Ja.
Scheiße. Der irre Ami hat den Knopf gedrückt. Es war dann irgendwo 5 Dörfer weiter, hat wohl irgendwas gebrannt und man sollte die Fenster zumachen und so. Aber die nächsten Stunden habe ich dann damit verbracht, mir zu überlegen, wäre ich im Keller sicher, wenn hier eine Bombe hochgeht? Und was passiert eigentlich mit dem Körper, wenn Atomnotfall ist? Und ist man dann gleich tot? Ja,
hast
also
du damals,
mein Nachtschlaf war dezent gestört.
Ja gut, das ist ja die jungen Menschen, die haben das ja eigentlich mal mitbekommen. Wir haben damals in der Schule einen Film darüber vorgeführt bekommen,
ja,
der genau zeigte, was mit einem passiert, wenn da die Atombombe losgeht.
Okay, ich nehme an, ich will es nicht wissen.
Am besten stehst du mittendrin, dann ist es schnell vorbei.
Ah.
Am Rand ist es scheiße.
Das befürchte ich auch. Ja. Aber nicht scheiße ist tatsächlich, was ich dann, als ich irgendwann beschlossen habe, ich stehe jetzt auf und bin jetzt wach, noch fertig gemacht habe. Ich darf nämlich übermorgen, beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, vorgestern einen Tagesworkshop geben für diesen Selbsthilfeverein, für den ich schon ein paar Mal was machen durfte.
Mhm.
Und das ist eine ganz tolle Veranstaltung in Trier. Musik, Malen und Schreiben, also quasi in drei Räumen verteilt mit drei DozentInnen. Zum Thema Schreiben heilt. Und genau, ich darf den Schreibpart übernehmen und habe das vorbereitet. Und das war letztes Mal schon so super berührend, weil da wirklich Menschen hinkommen, die heftige Sachen erlebt haben und wie die sich dann mir gegenüber geöffnet haben. Das war sehr, sehr anrührend. Und genau, das habe ich jetzt die Woche wieder und freue mich sehr drauf und habe da jetzt die Aufgabenstellung und das Handout und so fertig gemacht. Und
ja,
genau, Okay. Das sind so die Sachen, an denen ich gerade dran bin.
Ja, schön. Das klingt super. Ja, ich, wie gesagt, mache immer nur dasselbe, schreiben und meiner Roadmap folgen und schauen, was sich da so tut. Und von daher, ja, sonst außer dem passiert dann da nicht viel. Aber in diese Richtung passt unser heutiger Gast, weil ich ein Interview in der Zeit von ihr gelesen habe mit einer Überschrift, die mich sofort angefixt hat.
Ja, also ich glaube, wir hatten ja schon sehr viele ambitionierte Menschen mit großen Zielen, aber das ist jetzt das Größte.
Genau. Ja, als ich nämlich letztens da so auf meiner Couch lag und so die Zeit durchblätterte, stieß mir ein Artikeltitel in die Augen, der lautete: 2025 bekomme ich den Nobelpreis.
145.
245,
das
genau.
Wär,
2025, das wäre ein bisschen knapp. Nein, 2045 bekomme ich den Nobelpreis, 100%. Und ja, die lieben Hörerinnen und Hörer da draußen wissen, warum ich darauf eingesprungen bin, weil ich ja ständig behaupte, ich komme in die NDR-Talkshow. Und das ist für mich mindestens genauso weit weg wie für unseren Gast der Literatur-Nobelpreis. Und dann habe ich gesagt, die Frau müssen wir einladen und habe dann ein bisschen nachgeguckt. Sie ist Gewinnerin des österreichischen Buchpreises, war für den Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert, also schon eine ganz besondere Liga. Und trotzdem war sie direkt bereit, mal zu uns zu kommen. Das freut uns sehr. Die Rede ist von Raffaela Edelbauer. Hallo, Raffaela.
Hallo, hallo.
Hallo.
Ja, liebe Raffaela, also es waren gleich mehrere Aspekte, die mich an diesem Zeitinterview dann doch interessiert haben. Denn der Aufhänger für das Interview war, dass du seit einigen Monaten oder vielleicht jetzt schon was länger einen Vlog, also einen Videokanal auf YouTube machst.
Aha.
Und da habe ich gedacht, wieso ist das für eine Zeitung wie die Zeit ein Aufhänger, eine Autorin einzuladen? Ich meine, wir machen seit 6,5 Jahren einen Podcast. Ich wüsste nicht, dass die Zeit uns schon mal angesprochen hätte, ne? So. Was denkst du, warum ist das bei dir so ein Aufhänger?
Ich glaube, dass ich die erste Schriftstellerin bin, die gleichzeitig bei einem, ich weiß es nicht, bei einem großen deutschen Verlagshaus veröffentlicht und eben regelmäßig für solche Preise nominiert bin und eben einen YouTube-Kanal hat. Ich musste da auch selber erst herausfinden, wie das funktionieren kann, weil es nicht wirklich Vorbilder gab. Jetzt außerhalb anderer, also zum Beispiel Self-Publishing gibt es sehr, sehr viele.
Wollte ich gerade sagen.
Genau. Gibt sehr viele Kanäle, die einem dabei helfen auch. Und es gibt aber eigentlich niemanden, den ich jetzt so bei Lesungen treffe oder der eben, sagen wir, häufig in den Feuilletons aufscheint und einen YouTube-Kanal macht. Ich glaube, das ist ein bisschen was Exotisches. Und deswegen ist da so das klassische Feuilleton ein bisschen drauf angesprungen. Es war übrigens schon der zweite Artikel. Es gab einen auch in der FAZ.
Mhm.
Ja, das heißt, das ist etwas, worauf ich immer wieder angesprochen werde und dadurch merkt man auch, dass es so ein bisschen eine Einhorn-Situation ist oder dass es, ich habe das Gefühl, dass es manchmal so als ein bisschen nicht ernst zu nehmen sogar angesehen wird.
Ja, ich glaube, das ist ja so das typische Klischee, was man hat. Die Self-Publisher, die machen ganz viel so über sich und sind sehr eng im Kontakt mit den Lesenden. Und die klassischeren SchriftstellerInnen, nenne ich es jetzt mal, die sind dann so ein bisschen schwerer erreichbar. Und mein Eindruck ist, du baust da einfach so eine Brücke, was vielleicht beide Seiten teilweise ein bisschen überrascht.
Genau. Also es gibt ja ein Klischee von SchriftstellerInnen als, wie soll man sagen, Heer in einem Elfenbeinturm, eingeschlossene Gestalten irgendwie, die am besten auch irgendwie ein Alkoholproblem haben oder sowas. Und es gibt halt einige Charakteristika in meiner Persönlichkeit, die da nicht so ganz dazu passen. Also ein anderes Beispiel ist, ich bin auch bekannt dafür, dass ich sehr viel Sport mache. Ich habe zum Beispiel eine Gewichtshebe-Performance gemacht, während derer ich auswendig einen literarischen Text zitiert habe, 3 Stunden lang.
Oh wow.
Und das ist auch so ein bisschen weird, finde ich, dass das im Jahr 2026, dass wir hier noch so festhalten an so Fantasiecharakteren, die wir eigentlich gar nicht sind.
Ja.
Und genau, und ein bisschen dazu, also ein bisschen spielt da auch rein, dass ich eben meinen Blick in meinen Alltag als Autorin gebe auf diesem Channel, dass ich Tipps gebe, dass ich zeige, wie es eben, also ich wusste, bevor ich selber Schriftstellerin war, hatte ich ein falsches Bild von ganz vielen Aspekten dieses Berufs. Und ich hätte einfach das selber gerne als Jugendliche gehabt, so einen Channel. Und deswegen mache ich den.
Das ist mit der Grund, warum wir unseren Podcast machen. Und auch, wir kommen zwar jetzt beide aus der Self-Publishing-Szene, aber der Blick hinüber zu den anderen hilft schon sehr. Und mittlerweile ist, glaube ich, bei den Gästen, und haben wir so 50-50 fast. Ich muss gerade, das passt jetzt quasi gar nicht, ich muss daran denken, Tamara, du erinnerst dich auch, als wir auf der Buchmesse Frankfurt am Suhrkamp-Stand war und ein älterer, distinguierter Herr des Verlages und sagte, ja, Self-Publisher, das sind die Antagonisten des Buchmarkts. Also, ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwelchen Kolleginnen erzählen darfst, dass du mit uns gesprochen hast.
Ich glaube schon.
Ja. Woran merkt man denn, dass man plötzlich ja auf diesem Level ist? Der Verlag alleine macht's ja nicht. Also ich habe genug Freunde und Freundinnen, die in großen Verlagen veröffentlichen. Da sind sie ja immer noch nicht. Ne? Die machen auch Videos und Podcasts und alles. Also die werden auch nicht zur Zeit eingeladen. Wo ist da der Unterschied?
Das ist eine gute Frage. Also für mich ist es natürlich schwer zu beurteilen, ob das ein Unterschied in der Art der Literatur ist, weil ich weiß jetzt nicht, um was die schreiben, diese Freunde und Freundinnen. Es gibt natürlich zum Beispiel ein riesiges Gefälle, unter Anführungszeichen jetzt, was die klassischen Printmedien betrifft, zwischen Genre-Literatur und Literatur. Sowas ist zum Beispiel auf jeden Fall eine Voraussetzung, glaube ich. Also ich habe auch ein Science-Fiction-Buch geschrieben. Oder, also ich meine, de facto ist es Science Fiction, aber es wurde als Literatur rezipiert. Es ist schwierig. Ich glaube, man kommt in eine Schublade rein und in der ist man dann für lange Zeit, außer man beweist sich auf andere Weise. Sicherlich, also es gibt halt quasi diese Credentials, wie zum Beispiel, ich war bei Preis XY oder ich stand auf dieser Liste oder auf jener Liste. Also das sind schon solche Sachen, wo man immer merkt, dass sich der Status ein bisschen ändert. Und ich glaube, das soll jetzt nicht blöd klingen, aber es ist nicht gesagt, dass nur weil man Literatur schreibt, man auch in den Medien einen geraden Satz rausbringt. Also es gibt Leute, die wirken sehr gut vor der Kamera oder Leute, die schaffen es quasi druckfertig, irgendwie über politische Themen zu sprechen, wenn sie angerufen werden und so. Ich glaube, es ging in diesem Zeitinterview auch ein bisschen darum, oder dass man zum Beispiel tagespolitischen Themen gefragt wird. Genau. Also ich glaube, die sind dann teilweise auch einfach froh, dass ich zu vielen Dingen was zu sagen habe oder so. Was aber natürlich nicht heißt, dass es nicht andere Leute gibt, die nicht in diesem Betrieb drinnen sind, die nicht auch eminente Dinge beisteuern könnten. Es ist nur so, sind sie auf mich aufmerksam geworden.
Ich glaube, das hat schon ein bisschen was mit dem Gesamtpaket zu tun. Und jetzt unsere Hörer und Hörer sehen dich ja nicht, aber du entsprichst jetzt sicherlich nicht dem Klischee der klassischen, situierten, edlen, älteren Schriftstellerin. Ne? So. Und von daher ist das natürlich dann auch immer interessant. Ich fand es in dem Zusammenhang Ich habe natürlich auch ein bisschen deine Videos geguckt und du hast ja auch eins gemacht, wo du ja auch deine Gewichtheber-Performance erwähnt hast, über Lesungen, dass du eigentlich überhaupt nicht verstehen kannst, dass Leute zu dir kommen, zu dir ja noch zu wesentlich größeren Mengen als zu uns, um sich ein Buch vorlesen zu lassen, was sie in den meisten Fällen schon kennen. Ne?
Ja.
So, deswegen machst du ja auch Performances und Unterhaltungen dabei.
Genau. Also eine Sache ist mir gerade noch eingefallen übrigens, wenn ich die noch kurz nachschieben darf, und das sind Übersetzungen. Übersetzungen sind auch so, glaube ich, ein Faktor, weil man dann das Gefühl hat, dass die deutschsprachige Literatur einfach in andere Kulturkreise dringt und dort auch funktioniert.
Ja.
Aber eben, das ist mir gerade eingefallen, weil das, was du gesagt hast, ist, dass ich das nicht verstehe mit den Lesungen ganz oder dass es da so Konventionen gibt, die mir jetzt nicht so viel geben oder sagen. Aber ich war eben letzte Woche in Frankreich auf einem Literaturfestival, um die französische Übersetzung meines vorletzten Buchs quasi zu promoten. Und die Leute dort mögen alle nicht, wenn man ihnen aus dem Buch vorliest. Also die haben gesagt, hey, bitte maximal 5 Minuten. Die Franzosen und Französinnen wollen nur Diskussion sehen. Also es ist, glaube ich, etwas ganz Besonderes am deutschsprachigen Raum. Und es ist auch in Ordnung, wenn man sich da eher, sagen wir, dem Französischen zugehörig fühlt.
Ja. Okay, sag bloß, du sprichst so gut Französisch, dass du da diskutieren kannst.
Es gab tatsächlich eine Übersetzerin, aber hier kommt's, ich spreche schon Französisch.
Ja.
Ich habe Französisch extra für diese Lesereisen gelernt.
Wow.
Weil ich einmal es gibt einen französischen Preis, der heißt Prix Goncourt. Mhm. Und das ist der höchste französische Literaturpreis, den es gibt. Und da gibt's internationale Delegationen. Also die vergeben auch einen internationalen Preis. Und ich war mal die Chefin der österreichischen Delegation.
Oh, wow. Mhm.
Und habe als einzige nicht Französisch gesprochen. Und das war so eine unangenehme Situation, dass ich danach beschlossen habe, jetzt nehme ich mir ein paar Jahre und lerne es.
Wie viele Jahre hast du denn gelernt? Weil ich versuche auch seit 7 Jahren Französisch zu lernen und habe das Gefühl, ich kann es immer noch nicht.
Also ich habe jetzt seit 1,5 bis 2 Jahren jede Woche eine Privatlehre gehabt.
Oh, wow.
Und dann geht es relativ schnell voran.
Ja, das ist natürlich auch ein anderes Level. Ja,
aber cool. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also ich habe den Eindruck, du bist wahnsinnig ehrgeizig und diszipliniert. Also sowohl, was man von dir sieht, wie regelmäßig du schreibst, wie regelmäßig du deinen Sport machst, was du jetzt übers Französisch lernen erzählst. Hat das mit den Zielen zu tun, die du erreichen möchtest? Oder was ist es, was dich da so eisern dranbleiben lässt?
Ich würde sagen, ich bin nicht diszipliniert, weil das sind alles Dinge, die ich gerne mache, zu denen ich mich nicht zwingen muss.
Mhm.
Ich bin eher naiv beim Anfangen und konsequent beim Vollenden. Also das heißt, ich bin sehr naiv, wenn ich sage, okay, ich möchte dieses oder jenes machen und warum eigentlich nicht. Also ich habe mit Triathlon begonnen, also einfach nur so auf das als Hobby, weil ich gesehen habe, wie so ein Ironman. Und dann habe ich mir gedacht, warum soll ich das nicht können? Wieso sollte gerade ich das nicht können? Und dann sage ich halt, okay, ich mache das in diesem Jahr und dann bin ich halt naiv. Und dann bin ich aber auch zu starrsinnig, um davon wieder Abstand zu nehmen. Das ist der Witz. Also diese Kombination, die kann ich nur empfehlen, wenn man ein paar Abenteuer haben will.
Also ich kann das sehr gut nachzuvollziehen, weil gerade so das Gefühl, warum soll ich das nicht können? Ne, das muss ich doch können. Das kenne ich sehr gut. Aber ich gucke dann schon, ist es anstrengend? Nee, dann habe ich keine Lust.
Dann könnte ich es zwar können, aber ich möchte nicht.
Aber ich will nicht, genau.
Aber genau, jetzt würde ich doch gerne auf dieses besondere Ziel zurückkommen. Mhm. Also wir hatten ja hier schon öfter AutorInnen, die sich entweder als Ziel gesetzt haben oder es geschafft haben, einen Spiegel-Bestseller zum Beispiel zu schreiben, was so das große Ziel unter vielen AutorInnen ist. Aber du hast schon in deiner Insta-Bio stehen, Literatur-Nobelpreisträgerin 2045.
Mhm.
Wie hast du das festgelegt? Wie ernst ist das Ziel tatsächlich gemeint? Und ja, ist dir einfach nichts Größeres eingefallen oder wie kam es dazu?
Also es hat ein bisschen natürlich damit zu tun, warum ich begonnen habe zu schreiben. Mhm. Ich will jetzt da nicht irgendwie zu weit ausufern, aber für mich war es extrem wichtig in meiner Biografie, als ich 13, 14 war, dass ich Elfriede Jelinek, also die österreichische Literaturnobelpreisträgerin, entdeckt habe damals, als sie den Literaturnobelpreis bekommen hat. Und mir ging es damals psychisch nicht wahnsinnig. Ich habe eine Angststörung, also ich habe eine wirklich starke Angststörung. Ich nehme Medikamente mein ganzes Leben. Aber damals hat mich das irrsinnig beeindruckt, dass es möglich ist. Elfriede Jelinek hat auch eine starke Angststörung.
Mhm.
dass das möglich war, dass sie dieses Ziel erreicht hat oder dass sie ein Werk, an einem Werk gearbeitet hat, das so etwas verdient hat, obwohl sie dieses Handicap sozusagen hatte, so wie ich. Und das ist sowas, das hat sicher einen Funken gezündet. Aber letzten Endes geht es eben darum, also ich weiß nicht, ob ihr das Video dann angeschaut habt, es gibt eben ein YouTube-Video dazu. Und da spreche ich einfach davon, dass es eher um den Gedanken geht, was für ein Leben muss man führen, um so ein Ziel zu erreichen. Also ich lebe so, als würde ich das Ziel komplett ernst meinen, während ich natürlich weiß, dass einem letzten Endes die Kontrolle darüber abgeht. Also man kann ja nur das machen, was man machen kann. Und wenn diese Jurys, die ihre ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten haben, das musste ich schon oft am eigenen Leib erleben, dass ich war in 100 Endrunden schon in meinem Leben und habe in einem einzigen Fall, wo es eben dieses Rundensystem gibt, nämlich beim österreichischen Buchpreis, dann einen Preis gekriegt. Also es hat ja wahnsinnig viele Rückschläge, obwohl man auf diesen Listen steht. Und eben, obwohl ich das weiß, möchte ich trotzdem an diesem Ziel festhalten, weil ich auch einfach finde, dass extrem ambitionierte Ziele viel aufregender sind als niedrig gesteckte Ziele. Es ist, glaube ich, wir alle haben ja diesen Selbstverbesserungskontent, der uns auf YouTube immer reingespült wird, wo es darum geht, wie man sich Ziele setzt und wie man sie erreicht. Es ist ein bisschen gegen den Mainstream, was ich da sage, weil die allermeisten Leute finden ganz kleine Ziele weniger einschüchternd. Also zum Beispiel, wenn man viel abnehmen möchte, dann soll man sich eher das Ziel setzen, eine gute Gewohnheit aufzubauen oder ein Kilo abzunehmen oder sowas. Also kleine Sachen, kleine Schritte. Und bei mir ist es halt ein bisschen anders. Mich motivieren vor allem unmögliche Ziele. Wenn etwas möglich ist, ist es viel weniger interessant für mich.
Spannend.
Wobei man ja schon, also auch für diese großen Ziele, die halt in kleine Häppchen verteilt.
Absolut, so. Natürlich. So. Ja, klar.
Hast du einen Meilenstein? Was ist der nächste Meilenstein auf dem Weg zum Nobelpreis?
Also, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Also der Preis, den ich wirklich, wirklich gerne gewinnen würde, noch lieber als der Nobelpreis eigentlich, ist der Büchnerpreis. Also was mich vor allem interessiert, ist der Werkgedanke. Also der Gedanke an ein Gesamtwerk. Indem es verschiedene Aspekte gibt, indem man verschiedene Dinge ausprobiert, indem man verschiedene Fähigkeiten erwirbt und so. Also einfach ein Leben voller Leidenschaft zu leben, dessen Endergebnis dieses Werk ist. Das ist etwas, das mir gefällt.
Wow.
Und deswegen, ich glaube, das ist der Grund, warum mich diese Lebenswerkpreise so anziehen. Weil so ein deutscher Buchpreis, ich würde ihn sehr gern gewinnen, gell? Ich sag's nicht. Ich hoffe, dass ich wieder nächstes Mal auf der Liste draufstehe und diesmal bitte vielleicht den auch kriege. Aber es ist halt doch nur eine Momentaufnahme. Also es ist eine Momentaufnahme dessen, was an einem Punkt der Zeit funktioniert hat und worauf man sich halt einigen konnte in dem Augenblick. Aber ich glaube, dass das, wenn es wirklich um 20 Bücher oder so geht, dann ist es kein Zufall mehr. Also vielleicht ist in meinem Kopf auch einfach dieser Wunsch danach, nach Plausibilität im Leben, den Zufall auszuschalten und wirklich etwas zu bekommen, weil man was gut kann. So, da steht dahinter,
glaube ich. Also den Deutschen Buchpreis bekommst du auch, weil du was gut kannst.
Natürlich. Ja, also. Aber die 5, schau mal, also der Witz ist, dass die 5, die in der Endrunde sind, die auf der Shortlist stehen, die können ja meistens alle irgendwas. Also jeder was anderes natürlich, aber ich meine, zwischen diesen 5 ist es oft eine Einigung auf das, worauf sich eben alle einigen können. Aber ich glaube, dass das an irgendeinem Punkt, also zum Beispiel den Büchnerpreis, den kriegt man nicht zufällig. Ich habe ein Interesse daran. Ich lese gerade von jedem Büchnerpreisträger und jeder Büchnerpreisträgerin ein Werk, ein besonderes. Okay. Und die sind alle gut. Deswegen, also wirklich, das ist bei solchen Buchpreisen, da denkt man sich manchmal, na gut, das ist vielleicht nicht mein Geschmack oder so, dieses Lebenswerkpreis, die sind alle gut. Und ich hätte, glaube ich, gern diese Gewissheit, dass ich auch gut bin. Also es ist nur menschlich.
Ja, natürlich.
Okay. Und hast du schon irgendwie für dich was rausfinden können, was es braucht, um eben so dieses auszuzeichnende Lebenswerk zu schaffen?
Was braucht es? Also es ist nicht leicht im Literaturbetrieb, sich diese Leidenschaft, von der ich gesprochen habe, zu erhalten. Also man muss wirklich ein Feuer kultivieren, das nie ausgeht und das nie, also zum Beispiel eine Sache, es lässt sich leicht ein Negatives fassen. Also was man häufig sieht bei Leuten, die erfolgreich sind für 20 Jahre, sagen wir, ist, dass plötzlich alle Bücher gleich sind. Sie haben was gefunden, das funktioniert und dann schlachten sie das aus, bis sie ins Grab fallen. Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht möchte. Also ich versuche auch, also wenn sich zum Beispiel die Gelegenheit ergeben würde, dass ich ein Theaterstück schreiben kann, was ich, also ich habe keinen Hintergrund, also ich müsste von null anfangen und müsste quasi ein neues Konzept dafür entwickeln, dann würde ich sofort ja sagen, weil einfach die Gelegenheit, was zu lernen, so viel größer ist in einem Bereich, in dem ich keine Ahnung habe. Und auf der anderen Seite weiß ich aber zum Beispiel, dass das der Literaturbetrieb nicht gerne sieht, sondern der will gerne einen Stempel drauf machen und dann sagen, okay, du bist verkäuflich als das und dort steht das Buch und dann wissen schon alle, es kommt die neue Edelbauer und dann ist das so ähnlich. Und das ist ja etwas, was ich zum Beispiel mit meinen Büchern unterwandere, indem jedes davon ein radikal anderes Thema hat. Also ich habe ein Buch geschrieben über die nationalsozialistische Vergangenheit eines Dorfes, eines imaginären Dorfes, das ein bisschen an so eine österreichische Gemeinde angelehnt ist. Dann habe ich ein Science-Fiction-Buch über eine künstliche Intelligenz geschrieben. Da haben die Leute schon gesagt, was, warum schreiben Sie nicht nochmal sowas wie das flüssige Land? Dann habe ich ein Buch geschrieben, das in 24 Stunden ganz langsam erzählt, wie drei Jugendliche den Vorabend des Ersten Weltkriegs miteinander verbringen. Dann habe ich ein Buch geschrieben über eine philosophische Terrororganisation. Und jetzt kommt wieder ein Buch über Transhumanismus. Es ist, im nächsten Buch wird es darum gehen, über so Typen im Silicon Valley, die ewig leben wollen. Also Peter Thiel und Elon Musk und solche Sachen sind angelehnt. Also das heißt, jedes Buch ist komplett unterschiedlich und dazwischen mache ich weirde Performances und so weiter. Und das, was sich durchzieht, ist, glaube ich, meine Sprache. Und schon so also die Lust an so bestimmten Sachen wie fantastische Elemente und Neologismen und so. Also das ist schon gleich, aber ich glaube, es ist nicht so einfach für den Literaturbetrieb, mich in etwas einzuordnen. Und ich glaube, gefühlsmäßig, dass ich schon unter Anführungszeichen weiter sein könnte, hätte ich immer in dieselbe Kerbe geschlagen. Aber das ist etwas, was ich gerade nicht will. Und ich will versuchen, mich immer weiterzuentwickeln und mich Dingen zu stellen, die ich einfach überhaupt nicht kann oder kenne.
Ja, ich wollte gerade sagen, also du wärst vielleicht monetär weiter oder ja auf irgendwelchen Listen weiter. Aber ich habe den Eindruck, du willst halt persönlich weiterkommen. Was ich sehr, sehr spannend finde. Aber ganz praktisch gefragt, gerade wenn du dich so gegen dieses unternehmerische Vorgehen am Markt wehrst, du machst das ja hauptberuflich. Funktioniert das dann über Förderungen oder wovon lebst du, wenn ich so offen fragen darf?
Nein, ich lebe von den Buchverkäufen. Also meine Bücher verkaufen sich schon verhältnismäßig gut, das muss ich schon sagen. Da bin ich sehr glücklich darüber.
Also es könnte nur noch besser sein, wenn du weniger individuell schreiben wollen würdest.
Ja, ich glaube, dass, also zum Beispiel bei Lesungen kommen oft Leute zu mir, die sagen, mir hat das Buch voll gut gefallen vom Thema und das Buch, aber mit dem anderen konnte ich überhaupt nichts anfangen. So meine ich, dass es einfach, also es gibt SchriftstellerInnen, auch solche, die ich sehr schätze, muss ich sagen, die immer ähnliche Sujets haben einfach. Mhm. Und dann weiß man schon, okay, es kommt das nächsten Herbst und das wird wohl dann dort und dort platziert oder es wird auf der SWR-Bestenliste auf Nummer 1 sein, weil die anderen Bücher, die so ähnlich waren, waren auch so, meine ich. Also das ist einfach planbarer und es ist einfacher für den Verlag. Mhm. Aber ich habe das Glück, den großartigsten Verlag auf der Welt zu haben, wirklich, Gerd Kotter. Und die, also ohne die könnte ich diese Meinung nicht haben, dass ich den Markt quasi ignoriere bis zu einem gewissen Grad, weil sie sozusagen die Gegenmaßnahmen unternehmen und das zum Beispiel in der Presse oder von so Kampagnen, Werbekampagnen oder die Lesungen, wo ich eingeladen werde, die Festivals und so, die positionieren das so oder sie machen das Cover einfach so, dass es anziehend ist. Und das ist dann doch sozusagen, ohne dass ich meinen Text der Marktlogik unterordnen muss, schaffen sie es, dass was anderes trotzdem im Markt funktioniert. Und, also ich möchte jetzt nicht so abgehoben sein, dass ich sagen kann, ah, das ist mir egal, ich mache einfach nur Kunst und ich widme mich meinem Esprit irgendwie oder so. Es braucht dann eben Leute, die doch sehr marktwirtschaftlich denken, um das dann käuflich zu machen. Und da habe ich wirklich riesiges Glück, auch mit meiner Agentur zum Beispiel, die das dann vermittelt.
Jetzt haben wir schon öfter hier auch Kolleginnen und Kollegen gehabt, die durchaus in verschiedenen Genres schreiben. Mhm. Aber da haben die Verlage dann zumeist verlangt, dass dann Pseudonyme genutzt werden. So. Bei dir scheint das ja nicht so zu sein. Schaffst du es tatsächlich, zu deinem Namen so eine Marke zu machen?
Gute Frage.
Ich glaube, das ist, sorry, wenn ich reingrätsche, aber ich glaube, das ist dann wieder diese Geschichte zwischen Genre und Hochliteratur, wenn wir es so nennen wollen.
Mhm. Ja, das kann sein. Also da geht es, glaube ich, wirklich darum, dass es, ob das Literatur ist, die sozusagen von den Institutionen sanktioniert ist und das Ganze trägt, oder ob das Sachen sind, die wirklich komplett eine ganz andere Klientel bedienen. Mhm. Das es könnte dann sein. Aber ich meine, ja, also ich, zum Beispiel Gled Cotter macht keine Lyrik. Also jetzt wären sie nicht wahnsinnig erfreut, wenn ich sagen würde, ich mache ab heute jetzt Lyrik und widme mich dem der Hälfte des Jahres oder so.
Ja, ja.
Aber ich glaube trotzdem, jetzt als Autorinnenpersönlichkeit wäre es eher bereichernd, oder würde man eher dann sagen, wow, das kann sie auch oder so. Aber natürlich ist es auch ein Beruf und man muss sich das leisten können und mein Geld verdiene ich halt hauptsächlich mit Romanen. Das heißt, wenn ich dann manchmal einen Essay schreibe oder irgend sowas, oder wenn ich eben, sagen wir, ein Hörspiel habe ich schon gemacht, ein Hörspiel machen würde oder sowas, dann das muss man sich auch leisten können und das ist ein Privileg. Genau.
Absolut. Wie sehr ist es denn, wenn du jetzt was Neues überlegst, so was setze ich an? Schwingen da im Hintergrund noch Verkaufschancen mit oder ist dir das völlig wurscht?
Es ist mir egal. Also die Verkaufschancen sind mir egal, ja. Es ist mir nicht egal, ob es den Leuten gefällt. Also ich würde nicht sagen, mir sind andere Leute wurscht und ich würde jetzt etwas machen, das nur ich verstehe oder sowas. Sondern natürlich gibt es eine Rezeptionssituation, die man mitdenkt, aber nicht Verkäuflichkeit oder sowas. Meine Bücher waren bis jetzt immer sehr nah an Themen der Zeit. Also ich habe ein gutes Gespür dafür, was sozusagen 2 Jahre, nachdem ich begonnen habe zu schreiben, was ein aktuelles Thema sein wird. Das ist ein großes Glück. Aber ich fordere die Leute auch heraus. Also ich weiß, dass es manche Leute gibt, die in der Hälfte aufhören zu lesen, natürlich. Aber ich finde es so, also diese Leserin, die ich vor Augen habe, ist so stark. Also es gibt einen Persönlichkeitstypus, dem ich unbedingt was zuspielen möchte. Und das ist mir wichtiger, als dass es in die Breite geht. Also ich habe sehr tiefe Beziehungen mit LeserInnen. Nein, meine Literatur baut sehr intensive Beziehungen mit LeserInnen auf. Also es gibt Leute, die kommen und haben einfach so mein ganzes Werk mit und lassen es signieren. Und das finde ich toll und das ist mir wichtiger, als dass jedes Buch breitenwirksam und ein Verkaufsschlager sein muss.
Das ist auch sehr toll. Ich muss jetzt mal ein kurzes Break machen, weil wir haben nämlich heute wieder einen Buchtipp für euch.
Buchwerbung.
Ja, wir haben heute nämlich wieder einen Buchtipp für euch. Ihr wisst, dass wir gerne auch dein Buch bei uns vorstellen. Schreibe einfach eine E-Mail an alle@2vondertalkstelle.de und wir schicken dir alle Infos. Wer hat das denn diese Woche getan, liebe Tamara?
Ach Vera, du weißt doch, ich erzähle dir erstmal, was ich auf dem Cover sehe.
Oh gut, nächstes Mal frage ich erst nach dem Cover.
Also wir sehen hier eine Frau von hinten, eine blonde Frau in einem dunklen Anzug. Ich würde sie als Kriegerin einordnen und sie blickt auf ein sich gerade öffnendes Tor. Das ist sehr verziert und ja, um sie herum sehe ich Blumen und Nebelschwaden, also es ist alles ein bisschen mystisch. Und hinter diesem Tor, das sich da gerade öffnet, tut sich ein gelb-orangener Himmel auf. Man sieht ein paar Bäume. Also alles hat eine, ja, fast zauberhafte Atmosphäre.
Also bei Frau von hinten habe ich zuerst gesagt, oh, das ist ja wieder so ein Roman. Aber als bei Knochen wie Kriegerin und mystisch deutet dann doch auf ein anderes Genre hin.
Genau, also ich würde das Cover klar als Fantasy lesen. Und da passt für mich auch der Titel dazu. Der lautet nämlich Solesta, die Fäden der Magie. Und geschrieben hat das Buch Juna Fargus.
Die Fäden der Magie, das klingt ja wirklich auch neugierig machend.
Ja, dann mache ich dich noch ein bisschen neugieriger und lese dir mal den Klappentext vor.
Ja, sehr gerne.
Was würde geschehen, wenn deine Welt auf einmal Kopf steht und alles, woran du geglaubt hast, sich plötzlich ändert? Wirst du daran wachsen oder zerbrechen? Mira erwacht in Solesta. Ihr bisheriges Leben war nicht das einzige. Sie erkennt, dass es mehr gibt, als sie je für möglich gehalten hätte. Auf der Suche nach einem Rückweg entdeckt sie ihre wahre Identität und gerät aus dem Gleichgewicht. Jetzt weiß sie nicht mehr, wer sie ist und wo sie hingehört. Die dunkle Königin unterdrückt die Völker der Feen, Gnome, Riesen und Menschen und die Magie schwindet immer mehr. Ein Schatten droht, alles zu verschlingen. Solesta ist eine magische Welt voller Gefahr, Hass und Gewalt. Aber es ist auch eine Welt der Geschichten und Träume, über Liebe und Freundschaft. Mira muss lernen, mit ihrer Gabe umzugehen und hat die Möglichkeit, das Schicksal Solestas zu beeinflussen. Wird sie den Mut finden, sich ihrer Bestimmung anzunehmen? Wird Mira früh genug erkennen, dass sie die Wahl hat?
Ja, das klingt auf jeden Fall schon sehr spannend. Wobei ich habe am ersten Absatz bis zu der dunklen Königin gedacht, oh, das ist meine Autobiografie. Aber ja, aber ist ja ein klassisches Thema, dass Menschen ja aus ihrem normalen Leben irgendwie geschossen werden und sich dann bewähren müssen. Das ist ja genau. Eigentlich die Grundlage so jedes Romans. Und ja, mit Magie ist das natürlich eine ganz besondere Dimension, denke ich mal.
Richtig. Und wer jetzt schon das Gefühl hat, das könnte zu mir passen und da werde ich auch nicht genug von kriegen, der wird sich freuen, denn das Ganze ist der erste Band einer Trilogie. Mhm. Das ist die Tenebra-Reihe. Und ich habe gesehen, der zweite Band ist zumindest als E-Book auch schon erhältlich. Also da kann man direkt voll und ganz eintauchen.
Ja, genau. Wir haben doch jetzt die sonnigen Tage. Da kann man doch abends gemütlich sitzen und in die Welt der Magie von der Autorin schlüpfen. Sag nochmal, um wen es geht.
Das ist Solesta, die Fäden der Magie. Und geschrieben wurde es von Juna Fargus. Dun, dun, dun,
dun. Ja, da sind wir wieder. Du hast das ja vorhin schon mal angesprochen, liebe Raffaela, hast schon mal kurz so erwähnt, dass du ja unsicher bist, ob dein Werk gut ist. In dem Zeitinterview hast du ja auch gesagt, dass du ständig zweifelst. Jetzt hast du aber doch schon so viel Bestätigung bekommen. Du hast ja gerade selbst gesagt, ein Verlag, der ja schließlich auch wirtschaftlich denkt, investiert in dich, ganz egal, was du machst. Du hast eine Agentur, du hast Preise bekommen. Warum zweifelst du noch?
Ich habe mal vor, ich glaube, das wird schon 10 Jahre her sein. Ich habe ja Sprachkunst studiert, auch an der Kunstuniversität. Also habe auch viel mit anderen Schreibenden einfach zu tun gehabt und so. Und ich habe damals einen Text geschrieben. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie heißt, aber es ging um Zahlen, Daten, Fakten, die einen bestätigen oder nicht bestätigen und wie sozusagen das im Literaturmarkt man als Aktie die ganze Zeit rauf und runter geht. Und da habe ich eine Frage gestellt, die man auch, das können wir den HörerInnen jetzt mitgeben. Was ist schlimmer, nichts zu können und extremen Erfolg zu haben oder total talentiert zu sein und keinen Erfolg zu haben?
Puh.
Was ist schlimmer? Es ist beides total schlimm. Und deswegen, mein Verstand geht immer so hin und her, dass ich mir denke, naja, aber wenn diese Entscheidungen bei Preisen zum Beispiel Diplomatie sind, dann habe ich ja auch nur den Preis aus Diplomatie bekommen. So denke ich dann. Und dann komme ich in so Schleifen rein oder ich denke mir dann, Ich weiß es nicht. Vielleicht also ich ist es da total obsolet.
Ja, entschuldige, also in mir staut sich der Widerspruch auf. für mich ist die Entscheidung ganz klar. Talent zu haben und nicht erfolgreich zu sein, ist schlecht. Aber nichts zu können und erfolgreich zu sein, ist super.
Manche Leute. Ich finde das ganz schlimm.
Ja, natürlich. Ich meine, man sagt nicht umsonst bei uns, der dümmste Bauer kriegt die dicksten Kartoffeln. Wie viele Naivlinge, die einfach aus dem Bauch irgendwas machen, sind total erfolgreich und steinreich. Und wie viele hochintelligente, hochbegabte, ständig denkende Menschen kommen kaum in die Runden.
Ja, aber da geht allerlei mit einher. Also zum Beispiel die Frage, die ich mir dann stelle, ist, was, wenn man einfach in den Augen der anderen ein liebenswerter Idiot ist, der halt zufällig in irgendwas reingetroffen hat und alle wissen eigentlich, die Hälfte ist nicht die Edelbauer. Und wenn man den Raum verlässt, dann sagt, also das ist doch furchtbar.
Ja, das ist halt das klassische Imposter-Syndrom, was sehr viele Menschen haben, die eigentlich sehr begabt sind. Aber ich glaube, je mehr man kann, desto mehr hinterfragt man sich auch selbst und desto mehr weiß man auch, was man vielleicht noch nicht kann oder noch besser machen könnte.
Ja, auf jeden Fall, na klar.
Ja, aber nochmal, also ganz ehrlich, wenn ich total doof, mir fällt jetzt 1 Million Euro auf den Kopf und dann würden die Leute sagen, ja, die Nentwich hat aber ein totales Glück und kriegt es sonst nicht geregelt, das ist mir doch scheißegal dann.
Das stimmt, aber es ist wichtig, es ist total wichtig, dass man gleichzeitig, wenn man dieser Dodel ist, der das zufällig schafft, dann nimmt man es denen weg, die Talent haben. Und ich finde, das ist eine schmerzhafte Vorstellung.
Also,
oder? Das ist halt, im Lotto würde ich auch gerne gewinnen. Aber ja.
Ja, also da ist aber immer die Sicht, du guckst immer aus der Sicht der Talentierten, die darüber nachdenken. Da bin ich voll bei dir. Mir geht das ja genauso. Wie oft, ich gucke ja sehr gerne diese Talkshows, ne? Wie gesagt, möchte ja mal in der Talkshow also in der Runde, nicht als Zuschauer, ne?
Ja,
und,
ja.
Und wie oft sehe ich da, wie oft sehe ich da irgendwelche Schauspieler oder Schauspielerinnen, die jetzt ein Buch geschrieben haben, ne? Und dann da sitzen und im Fernsehen und voll promotet werden und in die Bestsellerliste kommen. Ich acker mir seit 15 Jahren den Arsch ab und bin da noch, komme da wahrscheinlich nie hin. Ja, natürlich finde ich das auch ärgerlich und so. Ja, aber die doch selbst nicht, wenn die da sitzen.
Ja, natürlich. Also ich denke dieses Gedankenexperiment auch als ich selber und nicht quasi als wer andere.
Ja, also ich meine, das freut mich, dass ich jetzt zumindest ein paar Zweifel und Unsicherheiten mit einer Buchpreisgewinnerin teile.
Ja.
Jetzt würde ich aber doch gerne nochmal zurückkommen zu dem, was du so tust. Ich fand sehr, sehr schön die Aussage, die du mal irgendwo getroffen hast, ich kann als Schriftstellerin nicht unpolitisch sein. War für dich denn von vornherein klar, auch nochmal eben im Hinblick auf dieses Genre oder Nicht-Genre, wo du schriftstellerisch hin willst und was du da auch loswerden möchtest? Oder hast du da auch irgendwie eine Findephase für dich erstmal gehabt?
Nein, überhaupt nicht. Also das war mir schon relativ zügig klar. Also sagen wir jetzt in meinen frühen Teenagerjahren. Was nicht heißt, dass ich nicht auch ganz viel andere Sachen gelesen habe. Also ich interessiere mich für allerlei Genre oder Arten Literatur zu machen. Aber das war einfach in der Literatur, die mich begeistert hat. Habe ich gewusst, dass ich zum Beispiel, also ich möchte dort mitmachen, wo die Sprache geprägt wird, die dann vielleicht in anderen Genres verwendet wird oder so. Und das war mir sehr wichtig. Ich habe auch gewusst, dass ich eben, also ich habe immer politisch geschrieben, also auch schon als ich begonnen habe und habe mich immer schon auf Dinge bezogen, die ich als politisch wichtig betrachtet habe für die jeweilige Zeit. Natürlich waren das jetzt keine konkreten Themen, von denen ich gewusst hätte, in 10 Jahren wird das oder das wichtig sein. Und es nimmt natürlich manchmal auch einen indirekten Weg. Also zum Beispiel, wenn es jetzt in meinem nächsten Buch wieder um künstliche Intelligenz geht oder um technologische Entwicklung versus Klimawandel oder solche Sachen, dann ist das natürlich jetzt nicht ein tagespolitisches Thema, aber es ist etwas, das die politischen Untertöne bestimmt. So verstehe ich das zumindest.
Ja, ich meine, im Grunde ist ja alles politisch. Also wenn man abends am Herd steht, kann das ein politisches Statement sein in die eine oder andere Richtung. Was ist denn, wenn du an ein neues Werk rangehst, zuerst da so die grundpolitische Aussage oder die Idee für das Setting oder wo fängt es bei dir an?
Bei mir ist immer zuerst die formale Idee da. Das heißt, ich weiß, was ich ästhetisch machen will. Das klingt jetzt total verschwommen, aber es ist eigentlich nicht wahnsinnig verschwommen. Also ich weiß meistens, dass zwei Dinge miteinander in Beziehung stehen. Und der Schreibprozess ist dann, selber diese Beziehung herauszufinden. Also zum Beispiel, ich habe gewusst, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Die Inkommensurablen, und das wird eben am Vorabend des Ersten Weltkriegs, also am Tag, bevor der Erste Weltkrieg ausbricht, in einer letzten Nacht, den drei Jugendliche miteinander verbringen, geschildert. Und ich wusste, dass mathematische Begriffe mit der Massenpsyche irgendwie zusammenhängen. Eine der Figuren hat ihre Defensio, ihren Doktortitel verteidigt sie am Ende dieses Romans. Und ich wusste, dass das irgendwie zusammenhängt. Und dann muss ich das so machen, dass das für Greti und Bleti interessant ist, dass es nachvollziehbar ist und dass sich darin eine tiefe Wahrheit ausdrückt. Und das dauert dann halt Jahre. Aber so ist mein Gedankenprozess, weil mich interessiert eigentlich nur das Schreiben, wenn es für mich selber ein bisschen ein Rätsel ist. Ich vergleiche das gerne mit dem Rubik-Würfel. Also ein Mensch namens Erno Rubik hat den entwickelt und der konnte den fast ein Jahr selber nicht lösen. Also er hat was gemacht, das er selber nicht verstanden hat am Anfang.
Yeah.
Und das ist die Art von Schreiben, die mich interessiert. Wenn es selber ein Rätsel für mich ist und ich muss gleichzeitig das Rätsel und die Lösung entwickeln.
Mhm. Das heißt, wie gehst du vor? Also arbeitest du lang theoretisch am Plot oder schreibst du los und entdeckst dabei? Oder wie löst du dein Rätsel?
Nein, mir fällt ein Großteil der Geschichte inklusive Personal auf einmal ein, Gott sei Dank. Es war bis jetzt immer so. Ich hoffe, es wird auch weiterhin so sein. Es ist sehr kommod. Und dann mache ich ein Exposé. Dann mache ich einen Kapitelplan. Und jeden Tag, wenn ich mich ans Schreiben setze, ist das Erste, was ich mache, ich nehme mir 5 Minuten und ich schreibe auf, was ich an dem Tag machen möchte. Zum Beispiel, heute schreibe ich an einem Gespräch zwischen Person X und Y. X ist aggressiv und soll sich auf einen Rückblick beziehen, der davor irgendwann mal stattgefunden hat. Y versucht, die Wogen zu glätten, aber die Atmosphäre kippt ins Unheimliche. So. Also ich versuche zu beschreiben, was passieren soll. Und das hilft mir extrem weiter. Also dann habe ich einen Rahmen, der so locker ist, dass ich darin Kreativität entfalten kann, aber es ist, ich habe trotzdem ein Seil, an dem ich mich festhalten kann. Und das hilft mir sehr, diese Methode.
Interessante Methode. Wir hatten ja schon hier so ein paar Methoden, aber das ist so eine Art, die wir so noch nicht hatten. Was mich jetzt auch gerade in Bezug auf dein Thema deines Romans und auch jetzt so Videos, die du dazu gemacht hast, jetzt mal zu dem Thema KI bringt. Du hast dich ja in den Videos auch damit auseinandergesetzt. Mhm. Du hast mal ein Stück deines Romans mit ChatGPT schreiben lassen und hast auch von dieser einen Autorin, die 200 Bücher am Tag da rausgibt, auch ein paar Sachen gelesen. Wie ist denn dein persönliches Verhältnis zu KI? Nutzt du das gar nicht?
Also das Video, in dem ich ein Stück von meinem Roman habe schreiben lassen, das habe ich natürlich nicht verwendet. Das Stück, das war extrem schlecht. Aber ich verwende es sporadisch privat. Also es gibt gewisse Anwendungsgebiete, das ist sehr praktisch. Wie zum Beispiel, ich verwende es, um Makronährstoffe zu zählen. Weil du kannst eingeben, ich habe 200 Gramm Bohnen und dann habe ich 100 Gramm Reis und dann habe ich das und das spuckt dir aus, was du, wie viel an dem Tag gegessen hast. So, das ist einfach eine dümmliche Rechenaufgabe, die nichts anderes ist als lästig. Bei allem, was wirklich kognitiv anspruchsvoll ist, würde ich es niemals nützen. Meine These ist, dass KI das Äquivalent für den Verstand ist, dass das Auto für den Körper war. Also die Erfindung des Autos hat zwar die Mobilität und das Leben, dass man die Distanz, die zeitliche Distanz zwischen Orten extrem verkürzt, aber um den Preis das. Nummer 1 Todesursache, Herzinfarkt und kardiovaskuläre Krankheiten sind, dass einfach sich der Bewegungsapparat degeneriert und so weiter und so fort. Also es ist logisch, dass wenn ich meine Beine nicht verwende, um ein Rad oder um mit dem zu Fuß zu gehen, dann hat das seinen Preis. Und meiner Ansicht nach hat KI auch diesen Preis. Und KI hat sich in eine Richtung entwickelt, die ich so banal nicht vorausgesehen hätte. Ich dachte, dass hochtrabende, weiß ich nicht, philosophische Forschung ergeben würde oder irgend sowas. Stattdessen kreieren Menschen Milliarden Content-Pieces von KI-Slop, die alles verstopft. Instagram ist ein Trauerspiel. Ich meine, das war jetzt nie ein intellektuelles Paradies, aber es ist wirklich ein absolutes Trauerspiel, wo Fake-Videos, auf das irgendwelche Leute reinfallen, einen Neuaufschwung der Rechten produzieren. Also mich gruselt es einfach teilweise. Dabei, was da die Alltagsverwendung von KI ist, und deswegen verwende ich es aus Überzeugung möglichst wenig.
Also es gibt ja auch schon Studien, die darauf hindeuten, dass regelmäßiges Nutzen von KI die Gedächtnisleistung verringert.
Absolut. Also ich habe ein kleines Baby momentan, also das ist 6 Monate alt. Und da muss man zum Beispiel darauf achten, dass es 2 Jahre lang keinen Bildschirm anschaut, weil sich sonst Sprachverzögerung und soziale Degenerationen und was weiß ich ergeben. Also und ich denke mir, wenn das so einen argen Effekt hat auf Babys, dann kann das nicht gesund sein für Erwachsene. Ja.
Ja, ich habe in letzter Zeit relativ viel KI genutzt. Merkst du schon was, Tamara?
Absolut. Wollte ich dich nicht drauf ansprechen, aber jetzt habe ich gesagt.
Gut, dass du es sagst.
Ja, du hast, wann jetzt dieses Buch da über den Transhumanismus, also allein diese Vorstellung, ich fange jetzt eine Idee an und du sagst, ja, du arbeitest 2 Jahre. Und das war ja immer etwas, was mich, bevor ich angefangen habe, total abgeschreckt hat. Weil wenn ich eins nicht habe, dann Ausdauer. Und zu denken, ich fange jetzt an und dann ist dann frühestens 2 Jahren fertig. Und bis ich dann weiß, ob das gut ist, dauert ja noch mal ein Jahr.
Ja,
ne?
Ja.
So. Deswegen lebe ich ja, also ich sage dir jetzt nicht, wie lange ich an einem Buch schreibe.
Okay, doch, sag.
3 Monate.
Wow.
Aber es ist dann wahrscheinlich auch keine Hochliteratur. Ne?
Also kann durchaus sein. Also
ja, ich will da einfach weiter dran glauben. Also ich glaube, dass dasselbe ist wie bei dir, was du vorhin geschildert hast, wenn zu dir Menschen mit deinen ganzen Büchern kommen und die signiert haben wollen. Das Gleiche, das durfte ich auch schon hier und da erleben. Und dann denke ich mal, wird so falsch nicht sein. Ne?
Ja.
So. Muss bei dir etwas lange und schwierig sein, damit es dich reizt?
Es wäre auch kurz und schwierig, okay. Aber ja, doch schon. Ja, wie gesagt, also es muss eine Selbstherausforderung sein, die mich ein bisschen sogar verzweifelt macht. Also jetzt zum Beispiel beim Buch merke ich wieder etwas, das ich eben bei diesem ersten Buch über KI bei Dave gemerkt habe. Also es ist so arg, mein Gehirn raucht. Ich denke mir, vielleicht ist die Idee von vornherein ein absoluter Käse gewesen und so. Mhm. Also das irgendwie scheint das schon etwas zu sein, das mich einfach reizt.
Mhm. Aber wie ist das über 2 Jahre? Also ich meine, wenn ich so anfange, ich schreibe ja jetzt heitere Krimis. Ich habe am Anfang, überlege ich mir immer als erstes, wer wird umgebracht und warum.
Mhm.
Und dann habe ich auch meistens eine Verdachtsperson so im Blick. Aber während ich dann den Krimi schreibe, spätestens so kurz vorm Ende stelle ich fest, eine andere Täter, andere Täterin wäre sie viel besser, dann ändere ich ein paar Sätze und schwupps, ne, ist es die andere und dann bin ich selbst ein bisschen überrascht. So, ich meine, wenn man 2 Jahre an einem Projekt arbeitet, was da hinten rauskommt, hat dann mit dem, wo du angefangen hast, nichts mehr zu tun, oder?
Doch schon, durchaus. Ich habe übrigens heute ein Video aufgenommen über diese Frage.
Ja.
Nämlich, es heißt, wie man meisterhafte Narrationen konstruiert. Und ich habe übrigens gesehen, dass Agatha Christie hat das genauso gemacht. Die hat mehrmals den Mörder, die Mörderin geändert, dass damit sozusagen diese Meandern in den Krimis drinnen sind. Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine gute Taktik, glaube ich. Also das, wobei sich natürlich viel ändert, ist das Lektorat. Also wenn das erste Mal ein externer Blick drauf kommt, dann ich bin nicht sonderlich, wie soll man sagen, narzisstisch ist das falsche Wort, aber ich bin nicht sonderlich eitel, wenn es darum geht, dass ich auch Dinge abändern kann. Also wenn es mir plausibel erscheint, was meine Lektorin sagt und ich muss irgendwie was Grobes ändern, dann mache ich das auch. Genau. Also das ist so ein, wir machen ein sehr, sehr exzessives Lektorat. Das dauert ein halbes Jahr mindestens.
Ach Gott. Ja.
Mhm. Und das bedeutet, dass wir hin und her fahren. Also mein Verlag ist in Stuttgart und entweder sie kommt jetzt dann in nächste Woche auch nach Wien. Und dann reden wir Stunden drüber, 16 Stunden lang über das Buch.
Oh Gott.
Und dann ändert sich schon sehr vieles, also genau. Aber also das hat natürlich auch einen Anteil an diesen 2 Jahren. Also einen Teil an diesen 2 Jahren ist eben auch, dass ich einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin habe und dass quasi im Dialog irgendwas passiert. Das mag ich aber am wenigsten gern. Also tatsächlich sitze ich am liebsten einfach ungestört zu Hause und denk mir Sachen aus. Das ist ein bisschen weird, aber ich habe anscheinend ein großes Bedürfnis danach, eben auch alleine zu sein und alleine mir Gedanken über Dinge zu machen.
Ich kann es eher nicht so leiden, wenn andere Leute, also ich frage schon Leute und diskutiere auch mit Freunden und Freundinnen und so, auch mit meiner Lektorin natürlich. Aber es gibt so ein Maß, wo es mir dann schnell zu viel wird, weil das ist schließlich mein Baby und da sollen die, ne? So. Wobei ich eher, wenn ich ehrlich bin, so die Sachen, die meine Lektorin dann anmerkt, zu 99% auch übernehme.
Ja.
Die hat
halt
meistens recht.
Natürlich, ist das Problem.
Ja. Ja, liebe Raffaela, ich finde deine Herangehensweise in die Welt der Literatur und deine Ziele einfach absolut faszinierend. Ich bin zwar schon was älter, aber bis 2045 habe ich mir vorgenommen zu schaffen. Und da werde ich.
Bewahr bloß unser Foto auf.
Genau.
Schreibe ich dann eine Postkarte aus Stockholm?
Ja, bitte. Ich bitte darum. Wenn es dann noch sowas gibt, keine Ahnung, wir dann kommunizieren. Also wir drücken dir ganz fest die Daumen, wir werden den Weg verfolgen. Und ja, vielleicht treffen wir uns ja auch mal bei der NDR Talkshow, kann ja auch sein.
Absolut.
Ne? So. Aber du bist nicht entlassen, bevor du dich nicht den total kritischen Buchbubble-Fragen von Tamara gestellt hast.
Passt. Ja, also ich muss kurz hinzufügen, man hört ja oft irgendwelche Dinge, worauf Menschen hinarbeiten, aber ich bin selten so überzeugt gewesen, dass jemand das schafft wie heute bei dir.
Super.
Wie, bei mir nicht oder so?
Ja, Vera, immer. Ich sagte selten, nicht nie. Genau, aber zu unseren Buchbubble-Fragen. Welches Buch hat dich als Leserin denn zuletzt im allerbesten Sinne positiv überrascht?
Ich habe ja gesagt, dass ich meinen Büchnerpreis-Projekt da habe und 100 Tage von Lukas Barefoot fand ich ganz großartig. Es geht um den Völkermord in Ruanda und es hat eine selten tolle Perspektive.
Okay. Cool. Und was hast du denn aus deinem größten Fehler gelernt?
Jesus. Aus meinem größten Fehler, literarisch jetzt, mein größter Fehler?
Was auch immer dir einfällt.
Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Was war mein größter Fehler? Ich weiß nicht, ich fürchte, dass mir gerade nichts einfällt, weil wenn ich dermaßen viel daraus gelernt hätte, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr als Fehler wahrnehmen, vielleicht. Mhm. Also ich scheitere sehr gerne im Grunde, deswegen habe ich ein entspanntes Verhältnis zu Fehlern.
Ja, sehr schön. Und was sollte deiner Meinung nach über dem Schreibtisch aller AutorInnen stehen?
Gott, soll ich sagen, was über meinem steht? Also Folgendes, das ist nämlich lustig. Dieses identische Zimmer, also ein weiteres identisches Zimmer, ist zu meiner Rechten und dort ist das Arbeitszimmer meiner Frau. Mhm. Und sie hat stehen über dem Schreibtisch von einem Künstler ein Zitat, das heißt, "When too perfect, lieber Gott böse." So, und ich habe über meinem Schreibtisch stehen, welche Literatur oder gar nichts. Also es ist maximal gegensätzlich, aber
großartig.
Weltliteratur oder gar nichts. Ja.
Ich glaube, das fasst die Folge perfekt zusammen.
Ja, sehr schön.
Absolut.
Ja. Sehr schön.
Liebe Raffaela, vielen, vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hattest. Und
sehr gerne.
Wir freuen uns sehr und vielleicht schaffen wir es, begegnen wir uns irgendwann mal persönlich. Das würde mich
definitiv
sehr freuen. Ja, an euch da draußen, ihr wisst, was ihr zu tun habt, uns zu folgen, wo immer ihr könnt, unser Buchbubble-Bulletin abonnieren, gerade letzte Woche gab es wieder eins, und natürlich uns nächste Woche wieder hören. Also bleibt uns gewogen, bis nächste Woche, tschüss.
Ja, von mir auch ganz lieben Dank, und das Wort ist bei uns ein bisschen verpönt, aber ich muss es trotzdem sagen, das Gespräch war wirklich inspirierend.